Neue Woche, neue Podcasts und wie ihr es gewohnt seid, versuchen wir euch mal wieder mit Eishockey-Content zu verwöhnen. Auch wenn die Themenlage ist nicht, gibt nicht wahnsinnig viel her, müssen wir ehrlich sein. Aber ein bisschen gibt es denn doch. Alex Sulzer unter anderem ist nicht mehr Trainer der DEB-Mannschaft bzw. Co-Trainer. Darüber sollten wir unbedingt einmal sprechen und wir haben uns selber zur Aufgabe für diese Woche gestellt, die Reihen zusammenzustellen. Es heißt ja, dass der Kader im Großen und Ganzen feststeht. Also können wir jetzt ja auch mal ein paar Wochen, Monate vorausblicken und mal schauen, wie würden Malte und ich denn jetzt mal aus der Hüfte geschossen so ein Line-Up aufstellen. Wie sehr kommst du ins Schwitzen, wenn du darüber jetzt schon nachdenkst?
Also ich schwitze generell gerade sehr hier, aber das macht die Sache noch ein bisschen schlimmer.
Wir haben die These zu was denn überhaupt? Zu Eishockey steht da einfach nur.
WM.
Eishockey WM. Ah ja, stimmt, steht auch drin. Und wir blicken auf die Konkurrenz und haben ein paar Spiele sogar, die sind mit dabei. Also wenn man schon keine Themen so richtig hat, dann vertreiben wir uns die Zeit mit ein bisschen Spaß in diesem Podcast. Nützt ja nichts.
So soll es sein.
Mit diesem extrem warmen Podcast und mit dieser Folge 283.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Es ist der 23.06. Schön, dass ihr mit dabei seid. Malte, wie Nico. Geht's dir? Wir nehmen an einen komischen Tag auf, muss man direkt von Anfang an sagen.
Ja, es ist Sonntagnachmittag. 15.50 Uhr gerade. Bestes Wetter draußen. Wir haben uns dafür entschieden, jetzt Podcast zu machen, weil wir sind keine Fans von so gutem Wetter. Das ist viel zu warm. Da wollen wir alles nicht. Nee, wir haben gestern natürlich beide sehr den Deutschland-Sieg gegen die Elfenbeinküste zelebriert. Lange, intensiv. Und heute so ein bisschen so zwei angeschlagene Boxer. Aber die sind am gefährlichsten. Deswegen, wir wissen auch nicht, was heute im Podcast passiert, aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Also ich glaube, das könnte eine unterhaltsame Folge werden.
Ja, es gibt Tage, an denen ich wirklich froh bin, dass wir keinen Videopodcast haben. So ein Tag ist heute. Weil das ist wirklich, du siehst blendend aus. Du siehst aus wie frisch geschlüpft. Ich sehe aus, als wenn ich 3 Nächte durchgemacht hätte. Da ist wirklich, sitzen die 2 Gegensätze nebeneinander. Mein Sprachzentrum ist wirklich nicht gegeben, meine Stimme ist auch so ein bisschen angeschlagen. Also das war so ein Nachspielzeitsieg, der tut mir nicht gut. Und Alkohol auch nicht. Irgendwie langsam, jetzt merke ich auch die 30 so langsam.
Ah, es kommt immer näher. Aber sonst geht es mir auf jeden Fall ganz gut. Ich habe die Nachwehen weitestgehend überstanden, war heute schon, war joggen bei dem Wetter.
Ja, das auch ist da komplett krank.
Muss ich aber das Lob an meine Freundin aussprechen, die mich da motiviert hat, natürlich mitzukommen. Also ich glaube, ohne sie wäre ich vielleicht eventuell noch nicht aus meinem Bett aufgestanden. Aber ja, war auf jeden Fall ein schönes Wochenende bisher mit dem Deutschlandsieg sowieso. Und jetzt Podcast, schöner kann es eigentlich nicht sein.
Schöner kann es nicht sein. Ich könnte mir nichts Schöneres jetzt gerade vorstellen. Gar nichts. Nee.
Ich hätte ja wirklich gerne einen Pool. So, bei so einem Wetter. Einfach nur einen.
Aber du hast einen sehr großen Balkon. Vielleicht kannst du ein Planschbecken aufstellen.
Genau, wo man sich einfach so reinlegt. Ne,
ich stelle mir das gerade ganz, ganz würdelos vor, wie du dann so Mini-Planschbecken.
Das würde auch so aussehen, ja.
Da drin hockst quasi. Nee, schön.
Ja, genauso würdelos würde so aussehen. Ich habe noch eine Geschichte. Und zwar war ich gestern bei der Mitsommernachtsparty in Bramel. Mhm. Wirklich immer ein Event, was sich lohnt. Also für nächstes Jahr schon mal gerne vormerken. Die Landjugend macht da immer, ja, fährt da richtig auf. Geiles Programm mit Musik und so. Gestern wurde das Deutschlandspiel da auch gezeigt. Also wirklich richtig, richtig cool. Und natürlich, wie es eigentlich inzwischen klingt total abgehoben, aber immer der Fall ist, trifft man irgendwelche Menschen, die diesen Podcast hören. Mhm. Und gestern war es so eine, ja, fast so eine Begegnung. Und zwar habe ich mich mit einem Kollegen da unterhalten. Und irgendwann mitten im Gespräch sagte er: Bist du Malte Giesemann? Und ich so: Ja, wieso? Er so: Ja, meine Freunde hören alle den Podcast. Er selber nicht. Er nicht, aber irgendwie
aber
seine.
Woher? Anscheinend bist du ja schon mal Gesprächsthema gewesen in dieser Runde.
Anscheinend. Und dann haben wir den Jungs auch ein Selfie zusammen geschickt. Also geil. War auf jeden Fall sehr, sehr lustig, das Gespräch. Liebe Grüße, falls irgendjemand zuhört und irgendjemand sich angesprochen fühlt. Aber ja, immer gerne. Es
du bist aber auch offiziell prominent, wenn ich schon Leute erkenne, die gar nicht den Podcast hören.
Ja, und es hieß tatsächlich, irgendjemand von denen hatte uns auch woanders schon getroffen, beziehungsweise gesehen, aber nicht getraut, uns anzusprechen.
Oh.
Und das ist ja für mich absolut surreal. Also ich verstehe nicht, wieso man mich nicht anspricht.
So. Ja, uns.
Oder uns. Also wir sind ja einfach wirklich komplett normale Menschen auf dieser Erde. Ihr könnt immer
wir freuen sagen. Uns ja auch voll.
Ja.
Das ist richtig geil. Darum freue ich mich auch immer so auf Veranstaltungen. Also so Abschluss, so eine Eröffnung, das sind immer so die Momente, finde ich, die total geil sind, weil das ja eine sehr einseitige Konversation ist. Also wir reden für die draußen, aber es kommt halt wenig zurück. So, ja. Das ist der einzige Moment, wo man ein bisschen was zurückbekommt und man ein bisschen die Leute sieht, die man sonst eben halt nur, wenn du überhaupt Texte liest, oder man hat eine Zahl vielleicht nur, wie viele Leute es hören. Und sonst haben wir ja gar keine Relation, dass es wirklich echte Leute sind. Das ist immer ein bisschen surreal, aber ja, bitte, immer ansprechen. Aber es gibt wenig Situationen, wo man wirklich zu zweit sind, in Situationen, die nichts mit Eishockey zu tun haben, ist mir mal so aufgefallen.
Also ja, stimmt.
Relativ wenig.
Ja, und ich glaube, dann ist auch einfach nicht so gegeben, dass Leute uns zufällig sehen, die auch Eishockey verfolgen, ne? Oder Fans sind, ja. Wie auch immer. Deswegen, ja, die Möglichkeiten sind wahrscheinlich begrenzt, aber macht das auf jeden Fall. Wir freuen uns wirklich. Aber das wollte ich nur kurz loswerden. Und dann können wir eigentlich auch schon rübergehen, weil wir haben ja themenmäßig und so ein bisschen spontan erst darauf verständigt, was wir hier heute machen wollen, weil es passiert einfach wirklich nicht. Es ist das klassische Sommerloch. Wir müssen es einmal aussprechen. Wir sind mitten im Sommerloch, deswegen fliegt Nico jetzt auch erstmal in den Urlaub.
Wenn der Loch Podcast draußen ist, sitze ich entweder im Flieger oder bin schon da.
Ich hoffe, du bist dann schon da. Also, ich glaube, du fliegst auch nachts irgendwie, ne? So eine komische Uhrzeit.
Ja, je nachdem. Ich weiß nicht, wann du diesen Podcast in die große, weite Welt hinausschickst, aber je nachdem könnte ich sogar noch im Flieger sitzen oder am Flughafen sitzen, wenn er richtig flott draußen ist. Aber mein Flug geht gottlos früh. Irgendwie, müsste ich gucken, 4 Uhr, glaube ich, morgens. Ich werde nochmal zu, mega, mega Uhrzeit. Kennst du ja.
Ja, 3 Uhr noch besser. Also kann ich empfehlen.
Ja, aber 3 Uhr... Ich weiß gar nicht, ob ich es sogar noch einen Tick besser finde, wenn es noch früher wäre, weil schlafen kann ich ja so oder so nicht mehr. So.
Ja, hast du recht, ja, stimmt.
Ne? Hm. Und ich muss ja auch jemanden finden, der mich im Idealfall dahin bringt, weil Züge ist halt auch schwer mit dem Nahverkehr. Die hören ja irgendwann einfach auf zu fahren, so in der Nacht. Und dann muss ich Leute finden, und das ist Gott sei Dank meine Eltern sind es, die uns zum Flughafen bringen.
Oh, sehr nett,
Das ist wirklich sehr, sehr nett. Und die bringen uns dann irgendwie so hin, dass wir gegen Mitternacht denn da sind. Aber von Mitternacht bis Abflug, ja, das ist lang. Aber gut, da muss man durch. Von daher hätte ich es mir fast schon gewünscht, dass der Flug um 3 Uhr oder 2 Uhr geht, muss ich sagen. Aber das merkt man auf hohem Niveau. Ich freue mich einfach weg zu sein.
Ja, schön in die in noch größere Hitze auf jeden Fall. Da ist es nochmal deutlich wärmer als hier. Wobei, nächste Woche, ich habe gesehen, am Freitag, nächste Woche ist natürlich nur eine Momentaufnahme, sollen angeblich hier in Bremerhaven 35 Grad werden. Und ich sag dir ehrlich, darauf ist hier keiner vorbereitet. Also, ich glaube, keiner geht raus.
So. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, sollte man auch nicht, um ehrlich zu sein. Und ich freue mich auch weg zu sein, wenn es wirklich so warm werden sollte. Weil es ist ja wirklich so ein Urlaubsort, wenn es heiß ist, nochmal ein ganz andere Wärme empfinden als in Deutschland. In Deutschland ist ja, entweder ist es schwül oder es gewittert. So, das sind so diese zwei Sachen, die auf jeden Fall mit Wärme immer dazukommen in Deutschland. Und das ist auch der größte Unterschied zwischen Urlaubsorten, wenn man irgendwo hinfliegt. Von daher, ich bin gespannt. Ich drücke dir die Daumen, dass es nicht so heiß wird. Aber es gibt ja auch viele, die das lieben. Krank.
Ja, ich auf jeden Fall nicht. Das ist echt zu warm. Aber wir sind ja kein Wetter-Podcast. Lass uns reingehen in die Themen, die wir haben. Und das oberste Thema ist eigentlich Alex Sulzer, weil das ist uns dann aufgefallen, als wir uns den Talk angeschaut haben von unseren Kolleginnen und Kollegen mit Alex Sulzer bei Leute in der Losche. Und er da einfach mal rausgehauen hat, ihm wurde mitgeteilt, dass er nicht mehr beim DEB-Team dabei ist als Co-Trainer. kam irgendwie dann doch, also in dem Sinne überraschend, weil der DEB das irgendwie auch nicht so richtig kommuniziert hatte bis dahin, ne?
Ja, von kaum einer Seite wurde es irgendwie kommuniziert. Das war wirklich etwas merkwürdig, gerade für so einen großen, da schlägt natürlich wieder genau die Nische, Malte, ne? Ich will ja nichts sagen, aber das ist halt, da könnte ich schon wieder in Rage reden. Ich lass es. Aber das hat mich halt sehr gewundert. Es kam von keinerlei Seiten etwas. Ich glaube, die Eishockey-News hatte es mal fallen lassen, aber jetzt nicht groß gemacht. Obwohl ich persönlich finde, nicht nur aus Sicht der Fish Stomp Penguins, es ist aber ein wesentliches Thema, wer Co-Trainer ist oder halt nicht mehr ist im DEB. Und daher hat es mich sehr gewundert und wir hatten es halt gesehen. Und ich glaube, dass, erstmal muss man Dank an deine Mutti sagen.
Stimmt,
weil
ja.
Die uns nochmal darauf aufmerksam gemacht hat, das gehört auch zur Wahrheit. Und dann meinte Malte, wussten wir das schon? Ich so, nee, ist mir irgendwie neu, das Thema. Und dann haben wir es einfach mal gedroppt. Danach ist die Eishockey-News auch wieder nachgezogen. Dann haben sie das Thema doch noch größer gemacht, muss man sagen. Also ist denen auch aufgefallen, dass es vielleicht vom Interesse sein könnte. Auf jeden Fall hat man einiges bei euch gehört. Wir haben Instagram-Posts gemacht, da auch immer mal wieder vorbeischauen. Da versuchen wir einige Infos euch vielleicht auch aus erster Hand ab und zu mitzugeben. Und man war irritiert und gleichzeitig froh. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl, glaube ich, bei den Penguins-Fans gewesen. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, war irgendwie wirklich so eine Mischung aus, einerseits hätte man ihm natürlich gegönnt, dass er da bleibt oder vielleicht sogar den Sprung zum Cheftrainer macht, ne? War ja auch irgendwie lange im Gespräch. Andersrum gibt das natürlich jetzt die Möglichkeit, noch mehr Zeit in die Penguins zu investieren. Ich meine, Alex Sulzer hat so ziemlich den stressigsten Beruf, den ich mir vorstellen kann, weil er einfach nie frei hat. Selbst wenn die Penguins mal frei haben, muss er zur Nationalmannschaft und muss immer viel Video machen, viel angucken, Taktik, alles Mögliche. Da steckt so viel hinter. Und jetzt hat er natürlich dann endlich mal, glaube ich, auch so ein bisschen freie Zeit zwischendurch. Ich glaube, dass insgeheim freut er sich auch. Er wird es nie aussprechen, dass es natürlich, also dass er sich freut, dass er diesen Job nicht mehr hat, aber über die freie Zeit, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Faktor, auch für die Familie wahrscheinlich. Ich meine, die freuen sich auch, wenn er öfter zu Hause ist, ne?
Hundertprozentig. Es war auch so diese Mengenlage, die du gerade angesprochen hast, dass man sagt so, hä, ein Sulzer kann da wirklich am wenigsten für, das sind doch gerade diese Trainer, wie will man denn sonst als Co-Trainer einsetzen? Da fallen auch langsam keine Alternativen mehr ein. Also alle waren sich eigentlich einig, dass Harold Kreis der Hauptverantwortliche ist für die Situation und Sulzer der Leidtragende ist, so der quasi als Beiwerk jetzt mitgehen muss, obwohl den gar nicht so viel von außen wenigstens betrachtet, so viel Schuld daran gegeben werden kann an dieser ganzen Situation. Und dann eben halt dieses Positive bei den Fischsturm-Fans, die sagen so, erstmal Gott sei Dank wird er kein Headcoach, der kann da schön bei uns bleiben. Und kann sogar noch mehr Zeit vielleicht in die Fish Stomp Penguins investieren, weil er eben halt kein Co-Trainer mehr ist. Sprich Zeitfaktor, den du halt auch meintest. Und ich glaube, so jetzt dazu ist es auch gut, ein bisschen durchzuatmen. Da gebe ich dir auch hundertprozentig recht. Das stelle ich mir wirklich nicht einfach vor. Aber andersrum gesehen, wenn du so eine Chance bekommst, musst du sie wahrnehmen. Also ich habe es auch 100% verstanden, als er diesen Schritt gemacht hat. Auch wenn ich es immer noch crazy finde. Im Fußball ist es gang und gäbe, dass sie hauptberuflich tätig sind. Und im Eishockey machen das Leute so gefühlt so als Nebenjob. Das spricht jetzt ja auch nicht gerade für eine hohe Qualität, dem der DEB zugeordnet wird oder hohe Professionalität. Da sieht man halt, dass es ja doch nicht die, ja, dass den Stellenwert vielleicht hat, den man sich selber wünscht, anhand dieser kleinen Stellschrauben, dass man eben keinen hauptberuflichen Co-Trainer hat. Da drin. Ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, meine Freude überwiegt so ein ganz kleines bisschen. Wie gesagt, auch wenn ich natürlich es sehr schade für Alex Sulzer finde. Aber damit sind die Gerüchte ab ACTA gelegt. Ich fand es nochmal spannend, dass was er gesagt hat, war halt, mir wurde mitgeteilt, dass ich auch nicht mehr bei der Nationalmannschaft dabei sein werde. Das war das Zitat. So hat er es auch gesagt bei den Kollegen von der NZ. Ich weiß nicht, überinterpretiere ich da was rein oder klingt es schon so ein bisschen nach Wehmut und ja, auch so ein bisschen vielleicht selber auch Unverständnis?
Kann bestimmt, also ich würde es dem DEB zutrauen, ohne dass ich da jetzt irgendwie böses Blut vergießen möchte, aber ich glaube, so rein in Sachen Kommunikation sind sie jetzt nicht das Top-Level des deutschen Sports.
Ja, und das ist auch gut.
So, ja. Aber keine Ahnung, also wahrscheinlich ist man eh erstmal so ein bisschen enttäuscht natürlich grundsätzlich und vielleicht auch enttäuscht darüber, dass das nicht kommuniziert wurde öffentlich. Also, weil jetzt musste er es ja irgendwo letztendlich selber machen. Ne, und was willst du ja eigentlich auch nicht. Deswegen so ein bisschen schlechte Laune kann man da bestimmt reininterpretieren, aber ja, wie du sagst, jetzt die freie Zeit genießen. Übrigens, Alex Sulzer ist zeitgleich mit mir in New York, hat er ja auch erzählt beim Talk. Fliegt einen Tag nach mir, bisschen schade, dachte schon, wir sind vielleicht im selben Flugzeug. Da hätte ich ja dann direkt den Sitzplatz getauscht, um mich 8,5 Stunden nur über Eishockey zu unterhalten.
Da freut er sich bestimmt.
Ja, mega.
Dann, endlich das endlich Urlaub Flug geworden.
Naja, ich bin gespannt, ob man sich da sieht. Ich meine, New York ist riesengroß, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber man weiß ja nie. Manchmal soll es ja irgendwie so sein, dass die Welt dann doch ein Dorf ist und man sich über den
Richtige
Weg
Grüße aus.
Ja, falls ich ihn treffe, mache ich das auf jeden Fall. Und dann,
ich muss ja sagen,
zu Sulzi noch was?
Ja.
Erzähl.
Ich wollte nur mal kurz nochmal diesen Gedanken mitgeben, auch wenn wir das immer wieder schon anklingen lassen haben in den letzten Folgen, aber ich würde so gerne Mäuschen spielen. In dieser ganzen Situation zwischen Sulzer, DEB, Fischton, Pinguins, ich würde so gerne wissen, wie viel jetzt mit Sulzer gesprochen wurde, ob wirklich ein Raum stand, dass er die Pinguins verlässt, wie Sulzer darüber denkt, hat er ein Angebot bekommen, hat er kein Angebot bekommen, wenn er ein Angebot bekommen hätte, hätte er das wirklich in Betracht gezogen oder wird das für ihn gar nicht in Frage kommen oder, da sind ja so viele Situationen und ich finde Sulzer ist von außen, was heißt schwierig zu lesen, aber man kann ihn schlecht einschätzen, weil er eben halt medial ja nicht so in der Öffentlichkeit drinsteht, was erst in seiner Sportart liegt, das allgemein Personen im Eishockey nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen, wie in anderen Sportarten. Und zweitens ist er immer sehr bedacht in seinen Antworten und kann, wenn er emotional ist, sagt er weniger. So, das ist halt auch clever, aber merkt ihn halt an, wenn er natürlich schlecht drauf ist. Aber er fährt jetzt nicht aus der Haut und teilt dann auf einmal gegen alles aus. Also man kriegt wenig mit, was ihm so durch den Kopf geht. Darum würde es mich so sehr interessieren, was da so hinter verschlossenen Türen besprochen wurde. Vielleicht wurde auch gar nichts besprochen. Kann natürlich auch sein, aber selbst das würde ich gern wissen wollen. Weißt du?
Ja, wäre echt spannend. Muss man eigentlich mal so versteckte Kameramäßig irgendwie sich reinsneaken in die ganze Nummer.
Vielleicht haben wir ihn ja irgendwann nochmal als Gast. Der wird uns auch nicht verraten, aber dann können wir ihn wenigstens ein bisschen testen. Vielleicht kriegen wir ein bisschen, ja.
Mach ein bisschen Druck.
Was raus. Ja, genau. Eben.
Ja, und der DEB, das eine kleine Sache noch, auf die ich noch hinaus wollte, sucht ja weiterhin einen neuen Nationaltrainer. Zumindest wurde noch keiner bekannt gegeben. Und ich habe jetzt beim Eisblock von Erik, einer der Moderatoren des Podcasts, da gehört. Der hat eine gute Idee gehabt. Und auf die Idee bin ich vorher nicht gekommen.
Ich habe wenig Zeit, Malte. Ich habe wenig Zeit. Ich kann es nicht machen.
Ja, verstehe ich. Deswegen hat er quasi den Plan B geäußert.
Okay.
Mhm. Ne, also du warst natürlich weit oben auf der Liste. Völlig logisch eigentlich, weil du willst ja für die Heim-WM, du willst ja alles da investieren, dass du eine gute Heim-WM spielst, damit du die Leute wieder gewinnst, damit du den Sport wieder größer machst in Deutschland. Und Erik sagt, da fällt ihm eigentlich nur Don Jackson als Trainer ein.
Boah.
Und ich finde den Call, ehrlich gesagt, ziemlich geil.
Bauchgefühl direkt, wird er nicht machen.
Glaube ich auch nicht, aber
weil der so wird ja seine richtig geile Karriere, also vor allem, ich glaube, du kriegst sehr, sehr schwer einen Trainer jetzt gerade für diese Nationalmannschaft. Weil ich glaube, dein Image, ein Harold Kreis Image hat schon gelitten unter dieser Zeit. Er ist mit einem guten Image reingegangen und mit einem schlechteren rausgegangen. So, das ist ja einfach mal Fakt jetzt in dem Fall. Und willst du dieses Risiko als Don Jackson eingehen, dass du bist ja eine Koryphäe in dieser Eishockeysportart in Deutschland als Trainer. Und damit kann er sich das alles, was heißt alles, aber kann sich das Stück weit einreißen, wenn er jetzt auch in der Gruppenphase rausfliegt, vielleicht das erste Spiel im Stadion auch verliert, verpufft dieser Effekt komplett. Boah, die Euphorie am Anfang wäre da, gebe ich dir 100% recht, oder euch recht in dem Fall. Aber, und ich würde mich auch freuen, wenn er es macht, aber ich, wenn ich er wäre, würde ich es nicht machen.
Ich glaube auch nicht, dass er es macht, aber ich fand die Idee wirklich gut, muss ich sagen. Also,
ja, ich finde auch.
Vorher ist man gar nicht drauf gekommen, man hat ihn gar nicht mehr auf dem Schirm. Man denkt irgendwie so, er ist jetzt fertig mit München, das war's. So, ne, macht
ich glaube, es wird eher ein No-Name, jemanden, den man nicht so auf dem Zettel hat.
Also doch du.
Ja, spricht er eher gegen mich.
Ah, okay. Ja, doch, wenn du ganz oben standst, ja, hast recht. Ja, mal gucken. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja, oder hau doch mal einen raus. Glaubst du, ist es ein erfahrener DEL-Trainer, den man kennt, oder einer von, bei dem man erstmal googeln muss, was für Stationen der hinter sich hat?
Wenn ich jetzt einen Namen droppen muss, sage ich Max Kaltenhäuser.
Oh, ach so. Okay, ich wollte eigentlich nur diese beiden Antwortmöglichkeiten von dir. Oh,
ich Kaltenhäuser bin sehr, ist natürlich sehr jetzt konkret so eine, geworden.
Ja gut, ist aber eher so in der Riege.
Ist irgendwie genau dazwischen, ne?
Ja, schon dazwischen. Aber jetzt eher einer von denen, unerwartet und hätte man vielleicht jetzt auch nicht direkt mit gerechnet und hat vielleicht jetzt auch nicht dieses Prestige, was sich manche sich erhoffen. Wäre jetzt mein erstes Gefühl.
Ja, da können wir ihn einordnen auf jeden Fall.
Und da sehe ich es halt auch, dass so ein Trainer kommt. Also der Call, das finde ich gar nicht so verkehrt, in diese Richtung auf jeden Fall zu denken. Oder jemanden, der jetzt lange als Co-Trainer irgendwie irgendwo tätig war und das als nächsten Step sieht. Ich finde, man kann halt sehr, sehr gut jetzt am nächsten Trainer sehen, weil wir immer wieder so hin und her überlegen, was für ein Standing hat denn in der Eishockey-Welt oder Eishockey-Deutschland der Job als Nationaltrainer, was für ein Standing hat denn das? Und ich finde, am nächsten Trainer kann man uns gut sehen, was für ein Standing es hat. Wenn jetzt ein Don Jackson kommt, dann kann ich halt gut einschätzen, dass dieses Standing extrem hoch anscheinend noch ist. Wenn jetzt ein No-Name kommt, dann weiß ich, boah, ey, da kann man sich anscheinend auch viel die Finger mit verbrennen, mit so einem Titel.
Ja.
Schwierig. Spannend.
Wahrscheinlich liegen wir komplett daneben, wie immer. Aber es macht trotzdem Spaß, darüber nachzudenken.
Ja, eben. Also mich wundert es, dass nicht direkt ein neuer vorgestellt wurde. Ist ja auch im Sport jetzt nicht so gang und gäbe, dass man diesen Posten jetzt ja doch relativ lange offen lässt.
Ja, ja. Mal gucken. Irgendwann, früher oder später, müssen sie was machen. Ne? Weil sonst wird die Ungeduld der Fans, glaube ich, auch zu groß. Und dann wirkt es auch irgendwie so, als hätte man, ja, jetzt müsste man irgendjemanden dazu überreden, das zu machen, ne? Also, was du schon meintest mit dem Prestige, und das ist, glaube ich, auch ein schlechtes Zeichen, gerade vor der Heim-WM. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht unser Problem.
So.
Unser Problem ist, oder was heißt Problem? Aber wir wollen so ein bisschen überlegen, wie könnten die Reihen der Pinguins aussehen nächste Saison, wo wir wahrscheinlich auch komplett falsch liegen werden.
Jo.
Aber wie jedes Jahr versuchen wir das mal. Und dieses Mal ist es natürlich ein bisschen spannender, weil es gibt den Karawanken-Express nicht mehr. Das heißt, es gibt nicht diese eine Reihe, die man so schnell abhaken kann, ach komm, das wird eh so sein. Sondern wir müssen quasi komplett neu würfeln. Und das macht die Sache interessant.
So ist es. So ist es. Wir haben uns ja mal so ein bisschen was notiert im Vorlauf. Und da haben wir so ein bisschen eingeordnet. Ich weiß nicht, ob es für dich noch steht, weil es jetzt noch eine kleine Zeit schon wieder her ist, dass wir uns diese Reihen so ein bisschen untereinander geschrieben haben. Ich würde jetzt einfach damit einfach reingehen wollen. Und das ist apropos auch unsere neueste These, die ihr gerne, auf die ihr gerne Bezug nehmen könnt. Wie würdet ihr denn aufstellen? Wie wäre eure Reihenkonstellation jetzt sein, wenn keiner mehr verpflichtet wird? So, das ist die Prämisse, die wir jetzt daraus ziehen. Wir sind sehr gespannt. Achtet ein bisschen darauf, auch wenn es kompliziert ist. U23, U24, Ausländerposition. Obwohl Ausländerpositionen sind ja relativ easy geregelt bei den Fischstopp-Pinguins, dass man darauf, wenn mich jetzt nichts täuscht, gar nicht Acht geben muss, weil wir eh weniger haben als die Höchstgrenze. Richtig? Richtig.
Ja. Korrekt. Ja,
genau. Wir müssen halt ein bisschen bei der U23, U24-Position so ein bisschen schauen und dann gerne einmal aufstellen. Heute kriegt ihr schon so ein bisschen Inspiration von uns. Wollen wir von hinten nach vorne das Feld immer aufräumen?
Können wir gerne machen.
Und dann würden wir ja einmal im Tor anfangen. So, dann fangen wir jetzt schon wieder die Diskussion, die wir jedes Jahr aufs Neue führen. So, erst einmal, wer ist die klare Nummer 1? Ich glaube, das ist relativ easy zu beantworten, aber so ein bisschen schon mal ein Bauchgefühl zu haben, wie wird so ein Prozentanteil denn sein? Wie oft wird gewechselt werden? 50-50, deutlich mehr. Wenn wir eine klare Nummer 1 haben, wird das doch nicht so klar werden und, und. Das wird schon mal spannend. Ich glaube, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg. Gudlewskis wird als Nummer 1 in die neue Saison gehen.
Ja, 100%. Also wer die WM gesehen hat, weiß warum.
Ja, 100%. Auch wenn Hungerecker bei Weitem kein schlechter Goalie ist. Bereitet euch schon mal in den nächsten Wochen, Monaten auf die Frage vor, ob wir das beste Torhüter-Duo der Liga haben. Die ist auch sehr beliebt bei uns, diese These. Jedes Jahr aufs Neue. Genau. Und wie ist der Anteil? Wie oft wird Hungerecker im Kasten stehen?
Von 52 Hauptrundenspielen sage ich 15 Spiele.
Ui, das ist wenig.
Ja. Aber ich glaube, wenn Gudlewskis fit ist, dann gibt es keinen Grund, ihn nicht spielen zu lassen.
Ja. Ja, aber Hungerecker, ich glaube, wir haben noch nicht seine Normalverfassung gesehen. Ich glaube, der hat noch ein bisschen geruckelt und gestolpert an manchen Momenten. Er hat halt krasse Auf und Abs, ne? Entweder er war Goalie des Jahrhunderts oder er hat sich so einen kleinen Patzer geleistet. So wenig dazwischen, muss man sagen. Ich glaube, der wird sich festigen. Oh, er ist ja noch nicht so alt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, ich weiß gar nicht, wie alt ist er genau? Hast du es im Kopf?
Nee, aber ich kann gerne nachgucken.
Aber in der Zeit, in der du nachguckst, würde ich jetzt eher so sagen, ich glaube, so Gudlewskis wird seine 3 Spiele haben und danach wird ein Hungerecker, also in 2-3 Spiele wird Gudlewskis haben, danach wird Hungerecker spielen. Obwohl ich auch immer sehr, sehr gerne bei diesen Schätzungen daneben liege. Das gehört auch zur Wahrheit, da ist Malte mal ein bisschen näher dran an der Schätzung. Wie alt ist er?
28.
Ja, siehst du. Also bestes Eishockey-Alter steht sogar ihm noch bevor. Als Goalie kannst du vielleicht noch 1-2 Jahre länger durchziehen als Feldspieler. Also von daher alles entspannt. Alles entspannt.
Ich hoffe
und
ja auch,
er ist halt Nationalspieler. Darf man halt nicht vergessen. Das ist auch nicht ohne Grund.
Das stimmt. Und ich hoffe ja auch für ihn, dass er mehr Spiele macht. Ne? Also ich wünsche jedem, dass er so viele Spiele wie möglich macht. Also, weil wir haben eine geile Truppe.
Wenn du Gudlewskis vor dir hast.
Ja, so Torwartposition ist eh immer blöd, weil halt immer nur einer spielen kann. Das ist beim Fußball genauso, ist auch ärgerlich. Bestes Beispiel auch jetzt bei WM, Manuel Neuer, Oliver Baumann, genau die gleiche Sache. Eigentlich Baumann top gemacht, dann sagt Neuer, ey, ich bin fit, ich hab doch Bock. Und er ist halt einfach leider besser. So, er ist der bessere Torwart und dann muss er auch spielen. Und ich glaube, so könnte es mit Gudlewskis und Hungerecker eben auch laufen. Aber mal gucken.
Ja, ist bitter natürlich für so einen sehr... Er hat viel Potenzial, so, und das kann er noch weiter ausschöpfen und ich habe nur diesen Gedanken schon mal gehabt, ob es für seine Entwicklung und für auch das deutsche Tor vielleicht nicht besser wäre, wenn er eigentlich eine Mannschaft hätte, wo er die Nummer 1 ist. So, ich hoffe, dass es für seine Entwicklung gut und vielleicht spielt er wirklich mehr, als wir denken und vielleicht profitiert er von Gudlewskis eben halt auch, das hat er auch Vorteile, wenn du eben halt so einen ganz krassen Konkurrenzkampf hast und dich durchsetzen vielleicht musst, dass es mit manchen Torhütern nochmal was macht. Aber das war nur so ein aus dem Bauchgefühl heraus, mit 28 deutsche Torhüter, wäre wahrscheinlich besser, eher mehr zu spielen als weniger.
Hot Take.
Ja, von daher, ich hoffe, es tut ihm gut für seine Entwicklung. Und wie gesagt, vielleicht spielt er auch mehr, als wir glauben. Du traust dem da ein bisschen weniger zu als ich, was die Spiele angeht auf jeden Fall. Okay, aber klare Nummer 1 auf jeden Fall. Da gehen wir beide mit.
Yes.
Dann, Verteidigung, wie sieht's aus?
Ja, wir gehen ja, glaube ich, beide davon aus, dass wir mit 7 Verteidigern spielen. Das heißt, es gibt einen, ja, ich sag mal, 7. Verteidiger, der dann quasi alleine im Line-Up steht. Da hatten wir, glaube ich, jetzt beide Maxim Rausch, wenn mich nicht alles täuscht, stehen.
Mhm. Was, als Überzähliger oder was?
Nee, im Kader, aber als 7. Verteidiger.
Ach so, ja.
Ne? Und einfach mit der Begründung auch, er ist halt jung, er hatte ein super erstes Jahr, ein wechselhaftes zweites Jahr, aber du darfst natürlich jetzt nicht die Entwicklung unterbinden, indem du sagst, er spielt nicht mehr. Das wäre irgendwie, weiß ich nicht, aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Und auch mit der U-Position, die er besetzen kann, U24, ist natürlich sehr wertvoll auch für den Kader. Nur dadurch muss halt einer raus aus Garda. Und da hatten wir beide Nicolas Jensen, weil der einfach, ich spreche jetzt mal für uns, du kannst gleich gerne noch ergänzen, uns einfach letzte Saison auch aufgrund von vielen Verletzungen und so, der hatte extrem Pech, aber nicht mehr so überzeugt hat, so vom Tempo, von allem Möglichen irgendwie. Andersrum, wenn du ihn dann wieder bei der Nationalmannschaft irgendwie gesehen hast, da ist er ja abgegangen wie Schmitz Katze, ne? Also da ist er wie ein ausgewechselter Mensch gewesen. Und jetzt, ich sehe das auch bei Instagram, der bereitet sich sehr, sehr fleißig vor auf die neue Saison. Der ist schon sehr hart am Arbeiten. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, ob ich nicht vielleicht dann doch Jensen reinnehmen würde, weil es würde gehen.
Ja, ja, exakt, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber so, jetzt haben ja viele von euch Hörern da draußen schon so ein bisschen im Kopf, ja, wie würde ich jetzt aufstellen, wie würde ich es jetzt machen? Und da gibt es viele, die mit dem Kopf schütteln und sagen, wie können die überhaupt drüber nachdenken, einen Nikolas Jensen draußen zu lassen? Kann ich auch nachvollziehen. Aber, jetzt kommt mein Aber, was ich wenigstens reinbringen will, es muss ja dann irgendjemand anders draußen bleiben. Und das finde ich, ich finde es wirklich, ich finde die Verteidigung herausfordernder, obwohl sich da nichts getan hat, als den Sturm, für mich persönlich. So. Und denn nur mal die Spieler, die jetzt in den Raum stehen, Brookgieser, Betterher, Eminger, Hirose, Rausch, Ebt, Biström. So, dann müsste halt einer davon draußen bleiben. Und ich weiß nicht. Also für mich sind die alle eine Fußspitze weiter vorne. Eine Nasenspitze vielleicht auch.
Ja.
So, und da fällt es mir dann schwer, zu sagen, ich lasse einen Betterher draußen. Ja? Und obwohl Betterher funktioniert ja noch nicht mal wegen der U23-Regelung. Schlechtes Beispiel. Ich lasse einen Hirose oder eine App draußen. So wird es nicht geben. Oder ich lasse einen Rausch, geht auch nicht, wegen U24 in meiner Regelung. Ja, dann bleiben ja nur noch Hirose, nee,
Rausch kannst du ja rausnehmen, theoretisch. Du hast ja genug U23 im Kader.
Stimmt, hast recht.
Mit Betterher, Kechter, Boos sind genug. Also theoretisch könnte Rausch. Ja, und das wäre dann eigentlich.
Wahrscheinlich wird sich zwischen Rausch und Jensen für uns entscheiden, ne? Hast recht.
Einfach ein Generationenkampf um den Kaderplatz.
Ja, das ist wirklich klafft eine Lücke.
Schon verrückt.
Aber genau dafür finde ich es halt extrem interessant, was ihr uns schreibt. Würdet ihr einen von den beiden, wem von beiden eher draußen lassen oder komplett jemand anderen, vielleicht auch Brookgieser, auch oftmals ein siebter Verteidiger unterwegs gewesen, gerade zum Ende der Saison. Auch finde ich spannend, was für eine Rolle er einnehmen wird in der kommenden Saison. Also das ist wirklich schwierig zusammenzustellen. Aber um das mal eben kurz zu Ende zu führen, in meiner Rechnung hätte ich jetzt Jensen, glaube ich, rausgelassen und wäre mit ersten Verteidigungspärchen Biström-Eminger gegangen, danach Ebt, Betterher, Hirose, Brookgieser und dann Rausch. Also quasi immer so einen extremst erfahrenen mit einem wilderen Gefühl, ne? Ebt, Betterher, Hirose, Brookgieser, Biström-Eminger ist schon sehr ausgeglichen, aber darum finde ich, sind die auch am meisten gesetzt für mich auch einfach eine sehr, sehr starke Reihe.
Ja, sieht bei mir genauso aus. Also die Paare genauso zusammengestellt.
Also wenig Grund zur Diskussion hier wenigstens bei uns. Wie gesagt, schreibt uns gerne eure Reihenzusammenstellung.
Jetzt
wollen wir einen weitergehen? Ja. Dann gehen wir jetzt einfach mal von Reihe 4 bis Reihe 1 von unten nach oben hoch, würde ich vorschlagen, nach und nach.
Ja, die vierte Reihe ist bei mir auf jeden Fall sehr deutsch und sehr jung.
Ja, bei mir auch.
Es ja, die Kinder-Kechter-Boos-Reihe bei mir.
Ja, 1:1, genau. Wir haben es wirklich unabhängig voneinander gemacht. Müssen wir mal ganz kurz nochmal schnell und flott erwähnen. Und das ist, wie gesagt, reines Bauchgefühl. Wir haben noch kein einziges Testspiel von Kechter und Boos und Kinder im Zusammenspiel gesehen. Also können wir ja nur nach Bauchgefühl gehen. Wir sind ja auch keine Scouts oder so. Aber ich habe die genauso zusammengestellt. Eine sehr junge Reihe, obwohl ich mir sehr gut vorstellen könnte. Ich finde, das ist die Reihe, die für mich mit das größte Fragezeichen hergibt. Weil ich kann mir vorstellen, dass Kechter eine deutlich größere Rolle spielt, als wir es vorstellen. Dass Boos eine deutlich größere Rolle spielt, als wir es vorstellen. Und was wir von Kinder halten, ist allseits bekannt.
Ja, eigentlich ist es schon wieder frech, dass wir Kinder da in Reihe 4 setzen. Ne? Das ist
ja.
Eigentlich ist das blöd.
Aber einer von Reihe 4 aus der vergangenen Saison wird einen guten Sprung wenigstens bei mir machen. Also einer hat das Upgrade geschafft. So könnte es ja Kinder in den kommenden Jahren auch noch mal ergehen.
Ja, mal schauen. Ich habe so ein bisschen vielleicht mit Reihe 3 noch so, also da sind bei mir zumindest Nico Kremmer, Alex Friesen und Max Jörz. Und bei Max Jörz bin ich mir halt nicht sicher, wie der jetzt so wieder reinstartet. und ob der nicht dann sonst mit Kinder auch mal schnell die Reihe tauschen könnte. Ne? Nur ich weiß, irgendwie sehe ich nicht so diese Harmonie zwischen Götz, Kechter und Boos, die ich bei Kinder, Kechter und Boos sehe. Weißt du, also
aber
irgendwie.
Kremmer, Kechter und Boos wäre auch geil.
Ja.
So sehr erfahrenen, total lässigen Arbeiter da hinten nochmal drinne.
Ginge auch. Vielleicht ist
also,
es auch.
Ich sag dir mal meine dritte Reihe, weil ich würde eine Petition dafür anlegen, weil ich mich so sehr darüber freuen würde, wenn diese Reihe wirklich so zusammenspielt.
Okay,
weil das wäre die Acker-Reihe, Malte. Die absolute Acker-Reihe mit Kremmer, Mili und Toomi. Finde ich für mich persönlich geil. würde ich gerne genauso sehen wollen. Mit Kremmer und Toomi hast du halt wirklich Arbeitstiere, die über die Außen laufen und du hast noch einen schnellen, super erfahrenen Mili im Center stehen. Ich glaube, das kann wirklich Spaß machen, die beiden. Und dann hast du in der Verteidigung vielleicht noch gleichzeitig Biestrüm und Emiga da drauf stehen. Alter Schwede, ey. Da hast du aber die geballte Erfahrung dann im Line-Up.
Ja, hört sich gut an. Hört sich gut an. Ne? Kann man auf jeden Fall machen. Also bei mir sind es auch so drei Arbeiter, Kremmer, Friesen, Götz, sind ja auch eher so die, ich sag mal, die ein bisschen härter zur Sache gehen. Friesen vielleicht noch für den Turmer gut, aber sonst auch eher nicht. Und dann in Reihe 2, da fang du mal an, da bin ich gespannt bei dir.
Ja, da sind für mich die größten Fragezeichen in dieser zweite. Also ich habe viele Fragezeichen, wo ich wirklich noch nicht ganz genau weiß, in welche Richtung das geht. So, aber meine zweite Reihe ist Jörz, Friesen und Conrad. Boah, und die Reihe, da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen. Irgendwie die anderen Reihen war ich mir irgendwie sehr sicher und die sind dummerweise übrig geblieben.
Der Rest.
Ich bin noch nicht so richtig happy eigentlich damit, weil, boah, Jörz, das wird wirklich eine absolute Wundertüte in der kommenden Saison sein. Der muss ja einen höheren Stellenwert wieder einnehmen, weil theoretisch, wir haben alle mit noch einem Transfer gerechnet. Wir rechnen jetzt damit, dass keiner mehr kommt, jetzt erst einmal. Dann wird Jörz wieder einen größeren Stellenwert einnehmen müssen, einfach. Und das wird er in der zweiten Reihe, denke ich, auch machen. Und ich bin wirklich gespannt, weil der hat die ersten Spiele, die er bei uns gemacht hat, waren sehr solide bis gut. Letzte Saison war eher durchwachsen, auf lange Strecken. Was ist jetzt der wahre Jörz? Ich bin wirklich gespannt. Und Jörz Friesen auch immer. Eigentlich ist das eine Bank, ne? Den jetzt rein, weißt du, was du bekommst. Das ist eigentlich eine Bank. Und Conrad, für viele wahrscheinlich von euch sogar ein Erste-Reihe-Spieler. Aber aufgrund der personellen Situation sehe ich da noch ein paar Spieler weiter vorne in dem Fall. Aber Friese und Conrad finde ich halt eine geile Kombi. Wie gesagt, Jörz ist für mich das größte Fragezeichen. Wie schaut es bei dir aus?
Ja, Conrad habe ich auch in Reihe 2 bei mir. Allerdings zusammen mit Parker Tuomi und Christian Weise. Mhm. Der halt den Sprung aus Reihe 4 offensichtlich wegschaffen wird. Ne? Jetzt mit dem Personal, was man hat. Ist auch super torgefährlich, Weise, Conrad auch, Tuomi ist ein sehr guter Vorlagengeber, auch ein kreativer Spieler, wo ich mir so erhofft habe, okay, Tuomi könnte, glaube ich, Conrad sehr gut in Szene setzen, da kommen auch viele Scheiben zum Tor und wenn mal was gehalten wird, prallen gelassen wird, steht Weise halt da, so.
Ja.
Das ist so meine Idealvorstellung dieser Reihe, ob das wirklich so funktioniert, vielleicht können die auch gar nicht zusammenspielen und Sulzer sagt mir im Flugzeug nächste Woche, pass auf, Malte, das geht gar nicht. Ne? Dann bin ich da auch fein mit, aber war jetzt so meine erste Idee auf jeden Fall.
Ja, finde ich spannend, finde ich sehr, sehr spannend. Dann haben wir ja noch eine erste Reihe und da sind zwei Spieler, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ja gesetzt bei uns beiden.
Ja.
Die Außenbahnen müssen gesetzt sein mit Verlich und Smith. Da bin ich, bei Smith bin ich mir sehr sicher, dass der erste Reihe spielt. Bei Berlitz bin ich wiederum auch gespannt. Eigentlich glaube ich auch, dass es für mich ein erste Reihe-Spieler ist. Und wer ihn letzte Saison spielen gesehen hat, der weiß, was für eine unglaubliche Qualität in diesem Typen drin steckt. Also der muss eigentlich auch für mich gesetzt sein. Und dann fand ich sehr, ich glaube, beide Calls von uns beiden sind sehr spannend. Und man kann sehr viel mit dem Kopf schütteln oder sehr viel zustimmen, je nachdem. Wir haben auf jeden Fall einen großen Altersunterschied im Center. Wie gesagt, wenn ich jetzt richtig das im Kopf habe, bei mir ist es Christian Weise, Das ist der, der den Sprung aus der letzten in die erste gepackt hat. Ist einfach, zählt mit zu den besten Slot-Spielern der kompletten Liga. Ist unglaublich wichtig. Ist wahrscheinlich Kapitän in der kommenden Saison. Also unheimlich hohen Stellenwert für diesen kompletten Kader. Er hat sich's verdient. Ist einfach auch ein Arbeitstier. Hat sich immer in Dienste der Mannschaft erstmal zurückbestellt. Und für mich ist jetzt der logische nächste Step, dass er in dieser blöden ersten Reihe mitmacht. Wir haben immer gesagt, der hat eigentlich eine viel zu wenig Eiszeit, der hilft den Jungen, die Wechsel zu überstehen. Und seine Qualität kommt vielleicht noch gar nicht so richtig zum Zuge. Und ich glaube, das können wir nächste Saison sehr gut einsetzen, indem er in der ersten Reihe spielt. Das wäre jetzt quasi mein Plädoyer für Christian Weiß in der ersten Center-Reihe.
Voll verständlich, weil ich finde, er kennt natürlich auch Mija Werlic schon super lange. Ne, für Werlic ist er auch
Special Teams.
Eine Umstellung, ja. Ne? Der hat auf einmal da nicht mehr die beiden Slowenen bei sich und fragt sich auch erstmal, was mache ich hier eigentlich? Und dann jemanden an der Seite zu haben, den er schon lange kennt, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ich war skeptisch mit Weise, ich hatte auch die Idee, ihn da hinzutun, aber eben weil er so viel Special Teams spielt, habe ich mich gefragt, ob er dann nicht vielleicht irgendwie zu viel Eiszeit hat. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber
wird ja das gleiche Argument dazu bei Velic auch sein, oder?
Ja, eben. Also eigentlich spielen sie ja beide alles, deswegen kann man es wahrscheinlich so lassen. Ich habe mich dann für Andy Mealy entschieden, weil der mich in den Playoffs so überzeugt hat. Also da ist er ja noch richtig hochgefahren.
Playoff-Maschine war das, wirklich absolut irre.
Und wenn der so auch torgefährlich ist und noch mal ein bisschen ja in seinem vielleicht letzten Jahr dann wirklich alles investiert, auch mit Smith die Kombination, diese Ami-Kombination, fand ich irgendwie spannend, weil die Klasse hat Mealy ja ohne Frage. Also da brauchen wir ja nicht drüber reden. Ob es für die erste Reihe dann wirklich reicht, keine Ahnung. Aber das wär mein Vorschlag an Sulzer.
Ja, reichen wir damit ein. Erstmal bin ich froh, dass ich selber kein Trainer bin und das wirklich irgendwann final entscheiden muss. Ich bin wirklich wie jedes Jahr gespannt auf die Vorbereitungsspiele. Da kriegt man ja schon mal ein erstes Gefühl und da werden wir Lügen gestraft, was für Idioten wir sind, wie wir diese Reihen aufgestellt haben. Aber ich finde, das sind halt auch riesige Fragezeichen für mich dahinter. Zum einen Center erste Reihe, sowieso die ganzen Center-Positionen. Finde ich super schwierig aufzustellen, jetzt gerade. Weil ich ja in meinem Kopf die ganze Zeit davon ausging, der Kracher-Center kommt ja noch. Denn natürlich musst du denn wieder einen draußen lassen. Du hast jetzt gerade Kechter, Mealy, Friesen, Weise. Dafür müsste entweder einer nach außen weichen oder rausweichen auf die Tribüne. Beides schwer vorstellbar, meiner Meinung nach. Also ja. Geht natürlich in diesem ganzen System nur schwer auf. Man sagt jetzt immer so leicht, ja, wir brauchen noch einen Topspieler, aber dass denn irgendeiner von den auch sehr guten Spielern den eben halt auf die Tribüne muss, das vergisst man dann eben halt auch schnell denn dabei. Ich finde es wahnsinnig schwierig aufzuspielen. Center-Position erste Reihe ist vielleicht die spannendste Personalie im kompletten Kader der Pinguins, denn Jürz auf jeden Fall großes Fragezeichen. Wie wird er performen? Kechter, Boos habe ich gerade angesprochen. Wie gut sind sie wirklich? Ja, also gerade Boos, das ist wirklich, ich freue mich unglaublich darauf, den spielen zu sehen. Und Jensen, wie wir angesprochen haben. In welcher Verfassung wird er kommen? In der Fishtown-Letzte-Saison-Verfassung oder in der Dänemark-Verfassung?
Ich hoffe, topfit auf jeden Fall.
Ich hoffe auch topfit, aber er arbeitet ja dran, meintest du. Ja. Das sind für mich so die größten Fragezeichen mit im Team. Wird einfach spannend sein. Das ist jetzt wirklich ich dachte, der Umbruch wäre größer, wenn irgendwann die Slowenen gehen. Ich finde, es fühlt sich gar nicht so groß an, weil sonst im Kern wurde ja alles so zusammengehalten. Du hast ja trotzdem noch dein Verlitsch und dein Friesen noch in der Mannschaft, dein Kremmer, an die du dich jetzt mit Pfeilern orientieren kannst. Und die Verteidigung wurde ja eh komplett zusammengehalten. Von daher fühlt es sich nicht so deutlich an, wie ich es befürchtet habe. Aber es ist ja trotzdem spannend. Pinguins Podcast @nordsee-zeitung.de oder schreibt uns eine Nachricht an unseren Instagram-Kanal. Wie würdet ihr denn aufstellen? Macht am besten, auch wenn wir uns immer über lange Texte freuen, aber haltet euch mit Romanen ein bisschen zurück, weil wir müssen uns alles durchlesen und in diese Folge mit rein integrieren. Vielleicht nur eine ganz kurze Begründung, warum ihr das so macht und wo ihr vielleicht die größten Bauchschmerzen hattet bislang bei euren Line-Up. Und dann schickt uns das sehr, sehr gerne. Ihr habt jetzt sogar extra viel Zeit, weil durch Urlaub, kommen wir später, glaube ich, nochmal ganz kurz zu, ist jetzt ein bisschen chaotisch, wird es zugehen in den nächsten 3 Wochen in diesem Podcast, aber wir haben uns einiges für euch überlegt und einiges in Planung. Auf manches können wir, glaube ich, am Ende der Folge schon eingehen, auf manches noch nicht, leider. Da müsst ihr noch ein bisschen drauf warten. Aber dazu, wie gesagt, kommen wir später nochmal. Spannend, Malte. Spannende Reihe. Mit beiden werden wir Meister.
So oder so, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, durchatmen. Ja. Ich brauche hier irgendwie einen Ventilator, den muss ich mir mal kurz organisieren. Dann hören wir uns gleich wieder.
Power Break. Chef, ich hätte da mal eine Frage.
Fragen? Die kannst du behalten.
In der Ausbildung allein gelassen? Die Arbeitnehmerkammer Bremen und Bremerhaven ist für dich da und unterstützt dich bei allen Fragen rund ums Arbeitsleben. Infos auf arbeitnehmerkammer.de.
Malte, wir starten ganz schnell wieder rein, weil ich glaube, der nächste Werbebreak dauert dann gar nicht mehr so lange. Ist nicht mehr so lange entfernt, dann kannst du dich wieder ein zweites Mal abkühlen. Wir hatten aber die kühle These in der letzten Woche euch mitgegeben. Die Eishockey-WM hat keine Bedeutung, weil sie zu häufig stattfindet. Ich bin sehr gespannt, was du mir dazu sagst.
Ja, ich finde, das ist so. Um es kurz zu sagen. Ich finde, es ist krass, so, wenn etwas zu häufig stattfindet, dann ist es einfach nichts Besonderes. Ich meine, beim Fußball, man fiebert so alle 4 Jahre darauf hin, dass diese WM ist. Ne? Das, weiß nicht, ist irgendwie so ein Riesen-Event. Und beim Eishockey, meistens weiß ich bis 2 Wochen vor Turnierstart überhaupt nicht, wo die stattfindet. So, dann, dann findet die in so 2 Gruppen statt. Es sind eigentlich immer die gleichen Länder. Es gibt zwar immer 2 Auf- und Absteiger, glaube ich, aber die sind ja Fahrstuhlmannschaften, die steigen ja eigentlich auf und dann sofort wieder ab. Und dann, ja, sagen so viele Spieler ab, weil sie da irgendwie was anderes vorhaben oder kaputt sind von der Saison. Und ich meine, wenn du für deine Nationalmannschaft absagst, dann hat sie doch in dem Moment automatisch keinen Stellenwert für dich, oder sehe ich das falsch?
Nee, richtig.
Weil eigentlich musst du doch, also ich, klar, ich kann gut reden, wird nicht passieren, aber wenn ich jetzt eingeladen würde, für Deutschland irgendwas zu machen.
Deutsche Podcast.
Ja, von mir aus das. Würde ich ja sofort machen, also für mein Land. Auf jeden Fall, immer.
Ja.
Das würde über allem stehen. So, und wenn ich dann sehe, wie viele Spieler, nicht nur bei Deutschland, ne, auch bei anderen Nationen, dann absagen. Klar, NHL-Saison ist super anstrengend, kann ich alles nachvollziehen. Die machen super viele Spiele in kurzer Zeit, ist physisch anstrengend. Aber weiß ich nicht. Und deswegen finde ich leider, dass diese WM nicht so richtig eine Bedeutung hat.
Krass. Aber bin ich ehrlich, habe ich nicht mit gerechnet, mit der Antwort. Als wir die letzte Woche aufgestellt haben, dachte ich, dass du da eine sehr eindeutige Meinung genau in die andere Richtung haben wirst.
Ah, darum nee, leider nicht. Leider nicht.
Ja, aber dann hol mal raus. Alle wie viele Jahre soll sie denn stattfinden?
Von mir aus machst du alle 2 Jahre. Ne, so, dass du dann 1 Jahr zwischendurch Pause hast, aber dass es irgendwie wieder so etwas Besonderes hat. Also es, ja, dass die Leute darauf hinfiebern können, weil so ist es immer zur gleichen Zeit, nach der Saison, ne, dann hast du irgendwie 4 Vorbereitungsphasen, wo dann erstmal Spieler dabei sind in der Vorbereitungsphase 1, wo du weißt, davon sind 3 letztendlich bei der WM dabei. So. Das hat nichts mit dem Kader zu tun, der denn da letztendlich spielt. Das ist einfach nur eine Überbrückungsmaßnahme, um irgendwie zu trainieren. Ich finde es einfach super schwierig. Die Ideallösung habe ich auch nicht. Vielleicht musst du es auch machen, weil Eishockey ein kleiner Sport ist, dass du jedes Jahr irgendwie so eine WM hast. Ne? Kann man auch so argumentieren, aber mir fehlt so ein bisschen diese Begeisterung irgendwie für diese WM. Ich habe das jetzt bei mir selber gemerkt dieses Jahr. Ich war irgendwie überhaupt nicht, weiß ich, war nicht drin. Und ich könnte dir wirklich von den letzten 5 Fußball-Weltmeisterschaften könnte ich dir ja sofort die Weltmeister aufzählen. Beim Eishockey könnte ich das nicht. Ich könnte dir nicht die letzten 5 Weltmeister sagen.
Mhm.
So, und das finde ich eigentlich schade, weil das hätte mehr Aufmerksamkeit und Begeisterung verdient, so eine WM.
Das definitiv, da bin ich 100% deiner Meinung. Ich find's richtig spannend, weil das ist nochmal ein anderer Blickwinkel. Irgendwie hatte ich so meine Gedanken mir dazu gemacht und war relativ schnell, bin ich zum Entschluss gekommen, aber das ist nochmal ein anderer Twist, den du da reinbringst, den finde ich wirklich sehr, sehr spannend, da so nochmal drüber nachzudenken. Ich glaube, du beschreibst einfach das Problem einer Nischensportart, um ehrlich zu sein. Und ich habe, das ist These einfach, ne? Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube nicht, wenn du es rarer machst, so eine so eine Weltmeisterschaft, dass du dich dann aus dieser Nische befreien kannst, wenn du weißt, was ich meine. Ich glaube, ja, das ist einfach, das ist das Kernproblem von einer Nischensportart, was wir haben, indem du keine Euphorie aufbaust. Du baust diese Euphorie nicht auf, weil sich halt ein Großteil der kompletten Bevölkerung komplett gar nicht dafür interessiert, was da passiert. So, die werden es aber auch nicht, die würden sich auch nicht dafür interessieren, wenn es alle 2 oder 4 oder was weiß ich, wie viele Jahre stattfindet. So, du wirst immer den gleichen Kern an Leute haben. So. Ich glaube, es liegt eher daran, dass dieses, wir müssen es irgendwie hinkriegen, diesen Stolz darauf, für die Nationalmannschaft zu spielen, was reißen zu wollen, das irgendwie hinbekommen. Ich habe selber keine Lösung, keine Ahnung, wie man das hinbekommt. Aber da, diese Euphorie kommt da gar nicht auf. Du hast Spieler, die absagen. Klar, wenn die das noch nicht mal cool finden, für die Nationalmannschaft zu spielen, wie willst du denn Fans verklickern, feuert uns richtig an, ne? Geht mit, zieht mit, wenn die besten Spieler gar nicht erst mitmachen. Klar, auch ich bin bei dir, ich verstehe das mit NHL, das ist nochmal ein ganz, ganz andere Spielen, die haben auch nochmal viel mehr Eiszeit, als es die DEL, die Top-Spieler haben. Also kann man schwer miteinander vergleichen. Aber wie willst du dich daraus befreien? Darum, ich habe tatsächlich diesmal für diese These einfach keine finale Antwort. Ich kriege sie nicht zusammengebastelt, weil ich weiß nicht. Ich habe irgendwie Gefühl, es bringt nichts. So. Klar, ich glaube auch, dass ein Großteil, und das ist halt diese neue Sichtweise, die du hattest, die ich halt irgendwie spannend finde. Wenn du jedes Jahr gegen die gleichen spielst, du hast immer die gleichen Gruppen, du hast nahezu immer die gleichen Gegner, nahezu. Aber sie rotieren ja immer. So, ein Jahr sind die Mannschaft und dann wechseln sie wieder. Ist ja nicht, dass jetzt mal eine ganz abgefahrene Mannschaft damit reinkommt.
Ja.
Und daran müsste man vielleicht ein bisschen was aufbrechen.
Ja, und auch so von der ganzen Aufmachung her, also jetzt in der Schweiz war ja offensichtlich die Stimmung auch super gut, ne? Die Fans haben es super gemacht da und organisatorisch alles top. Aber auch da, jedes Jahr stellt der Sponsor Skoda da 2 Autos in eine x-beliebige Eishalle in Europa und jede Halle sieht exakt gleich aus, wo die spielen. Mhm. So, es ist immer das Gleiche. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Egal, ob die jetzt in der Schweiz spielen, in Deutschland, in Finnland, es sieht immer gleich aus. Mhm. Und das zum Beispiel beim Fußball finde ich immer ganz anders. Ich finde sie jetzt total geil, diese Stadien in den USA. Manche finden die total scheiße. Ich finde es richtig geil. Ich finde, es sieht so cool aus. Das ist was ganz anderes als die WM vor 4 Jahren. Ne, das
ja.
Einfach vielleicht noch so eine andere Aufmachung, keine Ahnung. Zum Beispiel jetzt nächstes Jahr in Deutschland das Eröffnungsspiel im Fußballstadion, mega. Richtig geil.
Sowas das wird auch nur Euphorie entfachen, hundertprozentig.
Ja, weil sowas gibt es eigentlich nie. So,
ja.
Solche Sachen brauchst du. Und ich glaube, dann haben die Spieler auch Bock, wenn du so ein bisschen was anderes machst.
Ich bin gespannt, ob bei der Heim-WM, ob wir da mehr Spieler überzeugen können, für die Nationalmannschaft zu spielen. Ich habe mein positives Ich sagt ja, wir kriegen es irgendwie hin. Wie realistisch das ist, keine Ahnung. Aber ja, gebe ich dir recht. Es ist alles so, es ist immer, du spielst quasi immer wieder das Gleiche ab. Cantina-Band ist das quasi.
Ja.
Die immer wieder das Gleiche macht. Und wie willst du jemanden begeistern, wenn du immer wieder weißt, was passiert? Du hast immer wieder die gleichen Mannschaften dabei. Du hast immer wieder die gleiche Qualität. Du hast immer wieder die gleichen Favoriten mit dabei. Es passiert ja unglaublich wenig Überraschung. Es passiert immer, es ist total vorhersehbar, was dort passiert bei jeder WM. Du weißt, wie es ablaufen wird. So, weil wenn im Fußball ist es anders einfach. Wenn die WM, ob die WM in den USA ist oder ob die WM in Italien ist, das sind einfach, du merkst halt einfach, die ganze Aufmachung ist ganz anders. So, weil die halt einfach einen ganz anderen Stellenwert dafür haben. Mir fehlt einfach die Lösung dafür, wie wir die Euphorie da reinbekommen, wie wir den Stellenwert dieses Ganzen erhöhen können. Die einzelnen Vereinsmannschaften, die DEL hat ja schon, ist schon schwer, image-technisch, irgendwie in Deutschland voranzukommen und irgendwie wenigstens als zweitgrößte Sportart sich abzusetzen. Verdammt schwierig. Aber wie soll es denn eine Nationalmannschaft schaffen, die noch, ja, die einfach nichts entfacht in einem? Muss man da mehr auf PR setzen, auf Marketing setzen, dass man die Leute irgendwie anzündet, wenigstens künstlich anzündet und versucht abzuholen, dass man da mehr drauf setzt, dass man die Leute mehr abholt auch, dass man sagt so, ey, jetzt ist, gerade im eigenen Land musst du das ja machen. So, und irgendwie, keine Ahnung, mehr einfach. Es ist so dezimiert, den ganzen Content, den man bekommt dazu. Mir fehlt die Lösung. Keine Ahnung. Aber ja. Ich glaube nicht, dass die Lösung ist, die WM alle 2 Jahre zu machen. Das ist halt einfach das Ding.
Ja, kann gut sein. Also irgendwas muss passieren, damit das wieder so ein bisschen vorangeht.
Ja.
Aber ja, Ideallösung müssen wir wahrscheinlich alle zusammen rausfinden.
Ja, das stimmt. Ich hoffe wirklich, nach Olympia, als wir uns Silber geholt haben, das hat ja was gemacht. So, das ist bloß relativ schnell wieder abgeklungen, weil dann wieder die Cantina-Band war. Ja. So, und dann wurde es wieder langweilig. Und wir haben den Erfolg halt logischerweise nicht aufrechterhalten können. So, weil das war ein Gefühl once in a lifetime, dass du so eine Leistung in einem Turnier bei Olympia dann bringst. Und es ist Olympia. Olympia hat eh nochmal einen ganz anderen Stellenwert als so eine Eishockey-WM. So, das ist auch nochmal faktisch so. Vielleicht auch, weil es alle 4 Jahre nur ist. Vielleicht spricht es dann doch für dich dann eher in dem Fall. Aber es ist verdammt schwer. Es ist wirklich verdammt schwer. Und ich hoffe wirklich, dass die Heim-WM im kommenden Jahr irgendetwas auslöst. Irgendetwas macht mit dieser Sportart, damit andere Leute mehr dafür begeistert werden. Leute, ich glaube, nur darüber geht's. Ja. Punkt.
Jetzt haben wir uns in Rage geredet. Jetzt könnte man schon wieder durchatmen hier.
Ja, vor allem, ich habe gedacht, die sind 5 Minuten abgehakt, aber irgendwie kann man dann doch von einem auf das andere. Also, spannendes Thema. Aber ist
doch
cool.
So soll es auch sein. Die neue These haben wir euch ja schon mitgegeben. Ne? Der Kader steht. Wie würdet ihr aufstellen? penguinspodcast@nordsee-zeitung.de oder uns bei Instagram schreiben. Wir fächern uns kurz Luft zu und dann gehen wir in die Spiele. Ins Spieleparadies gehen wir dann.
Powerbreak. Die Fishtown Penguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Penguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
So Malte, wir gehen ins, ins digitale Krabbenland. Krabbenland, ne? Für die alteingesessenen
Bremerhaven,
ne? Ja.
Das ist auch der Folgentitel. Krabbenland.
Und irgendwas mit Cantina-Band hatte ich gerade eben noch gedacht.
Auch nicht schlecht, ja.
Ja. Also, deutsche Cantina-Band. genau, und haben mal das altgewohnte Spiel von Malte mitgebracht und wir hatten ja in der letzten Woche was geschickt bekommen. Ich weiß zu meiner Schande, ich will die Shoutouts rausgeben, warum, lass mich ganz kurz schauen, wer uns das nochmal zugeschickt hat. Es war Tobias. Danke an Tobias, der hat uns nochmal ein Spiel mitgegeben, das habe ich ganz, ganz leicht umgewandelt und will Malte herausfordern. So, pass auf. Ich habe einen Spieler. Und du musst mit Fragen darauf kommen, welchen Spieler ich habe in meinem Kopf. So. Und mit möglichst jetzt nicht zu banalen Fragen. So. Wir hatten gerade eben schon. Du kannst natürlich jetzt nach und nach alle Mannschaften durchgehen. So, bis ich irgendwann Ja dazu sage zu der Mannschaft. Und dann hast du es eingeklemmt. Ist aber total langweilig. Also, ich setze darauf, dass du kreativere Fragen hast, um irgendwie darauf zu kommen.
Ja.
Ich mache eine Strichliste und gucke, wie viele Fragen du brauchst, bis du an den Spieler gekommen bist. Und dann vergleichen wir mit nächster Woche, ob du denn schneller bist. Okay. Oder nächste Woche wird schwierig, denn wenn wir das nächste Mal spielen.
Ja, ich brauche am Anfang, glaube ich, schon so 2, 3 Basic-Fragen, um es zumindest ein bisschen einzugrenzen. Ne? Also
ist okay.
So, ne, die Frage, ob er in der DEL spielt, kann ich mir wahrscheinlich sparen, weil das wird der Fall sein. Dann würde ich einfach gerne noch die Position wissen. Ist der Spieler Stürmer?
Aber das ist schon die erste Frage dann, ne? Ich mache schon den ersten Strich auf der Liste. Aber ja.
Okay. Ist der Spieler bekannt für viele Strafminuten?
Oh. Ich würde sagen, so ein Mittelding. So ein Mittelding. Ist jetzt nicht der vernünftigste, aber jetzt auch nicht der Raufbold.
Okay.
Ich glaube, die Antwort würde dir nicht richtig helfen, weiterhelfen, das sage ich lieber, wenn du jetzt darauf dich verharrst.
Nee, okay. Hat der Spieler letzte Saison gegen Bremerhaven getroffen?
Alter, du stellst jetzt hier Fragen.
Du hast gesagt, ich soll kreative Fragen stellen.
Ja, Fragen, die ich auch beantworten kann aus dem Stegreif. Ich kenne doch jetzt nicht die Vita jenes einzelnen Mensch.
Ich dachte, du weißt es vielleicht.
Wenn ich jetzt drüber nachdenke, fällt es mir jetzt nicht ein, dass er getroffen hätte, aber ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen.
Okay. Ist der Spieler deutsch?
Ja.
Hat der Spieler eine 2-stellige Rückennummer?
Ja. Stark.
Solche Fragen willst du haben, ne?
Ja, das ist doch gut.
Ja, es ist wirklich schwer. Weil es können immer noch ganz, ganz viele Spieler sein. Spielt der Spieler...
Du kannst es auch weiter einordnen, ne? Also so Alter oder sowas. Ja. Oder,
spielt der Spieler für die deutsche Nationalmannschaft?
Ja. So.
Guck mal.
Du machst ja nicht jetzt viel zu schwer.
Spielt der Spieler bei einem Top-5-Verein der DEL?
Nein.
Oha.
Das ist eine gute Frage, aber schränkt es ja schon sehr ein.
Ja, also eher weiter unten. Ist der... Oder... Ist der... Ich hoffe, du weißt das. Schießt der Spieler links?
Ist Linksschütze, ja.
Okay, ich habe tatsächlich einen Namen im Kopf, aber ich traue mich, glaube ich, noch nicht, den zu droppen.
Ja, langsam musst du aber. Viele Striche.
Wäre zu
nein,
krass.
Nein, warte nochmal.
Okay, ich muss konkretisieren. Spielt der Spieler bei Schwenning?
Nein.
Okay, dann wäre es auch ein falscher Call gewesen. Ich hatte Karatschun im Kopf.
Mhm. Ja, gut, er hatte ich auch im Kopf, so als du einen Namen wiederum gesagt hast, dass du jemanden in die engere Wahl beziehst.
Okay. Boah, das ist wirklich schwer, ne?
Also, ja, ich glaub's. Ich glaube, obwohl du es schon sehr gut eingeengt hast, muss ich sagen.
Okay, wir müssen doch aufs Alter gehen. Ist der Spieler älter als 30?
Nein.
Okay. das ist ja ein Top-5-Verein.
Wen hast du im Kopf? Kannst ja wenigstens mit droppen.
Jetzt war ich gerade kurz bei Dominik Bock. Aber der schießt auch rechts, das ist auch völlig falsch. nicht Top-5-Verein. Was ist denn da? Wen habe ich denn? Wolfsburg gibt es da, Iserlohn, Augsburg. Augsburg. Da fällt mir ja gerade doch noch einer ein. Es heißt der Spieler mit Vornamen wie unser Trainer.
Nein.
Scheiße, das wäre witzig gewesen. Alex Blank hatte ich im Kopf. Okay, ich brauche den Verein, ey. Ich glaube, sonst komme ich jetzt. Ich muss die Vereine durchgehen. Aber das sind zu viele Fragen. Jetzt muss ich irgendwie einen Treffer landen. Oder anders. Hat der Spieler letzte Saison in den Playoffs gespielt?
Ja.
Also Pre-Playoffs.
Ja.
Okay, hat der Spieler in den Pre-Playoffs gegen Bremerhaven gespielt?
Ja.
Okay, also Nürnberg. Vielleicht auch jetzt nicht mehr Nürnberg. Vielleicht Roman Kechter.
Nein.
Okay, dann müssen wir bei Nürnberg kurz nachdenken. Stürmer, Linksschütze, Jung, Deutsch.
So viele mehr in Frage, oder?
Wer spielt denn da noch? Hier, Samuel Dorf McFalls.
Ding, 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 100 Punkte. Stark.
Das ist aber wirklich ein sehr schweres Spiel. Also,
ja, ne? Aber ich habe den Nationalspieler gegeben. Ich dachte so, ja komm, das gebe ich ihm, dann kommt er da ein bisschen flotter, als wenn ich ihn einfach ganz random irgendeinen Spieler aus der vierten Reihe von Augsburg mitgebe.
Das wäre krass, ja. Aber das macht Spaß auf jeden Fall.
Das ist lustig. 10, 11, 12, 13, 14, 15 Fragen hast du gestellt. Das musst du nächste Woche oder das nächste Mal toppen, eher gesagt.
Ich gebe mir Mühe.
Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ein bisschen.
Ja, sehr, sehr. Und natürlich, sehr, du sollst ja nicht der Einzige sein, der hier heute nur als Moderator tätig ist für Spiele. Ich habe Fragen mitgebracht. Und die drei Fragen, die ich heute mitgebracht habe, sind ein bisschen mehr wieder auf Eishockey bezogen und sie sind super banal. Und ich habe mich eben gefragt, hä, habe ich die Nico wirklich noch nie gefragt? So, also, aber mal gucken. Und zwar, wir versetzen uns ja oft in die Lage von, keine Ahnung, wir könnten Nationaltrainer werden, was weiß ich. Wenn du jetzt Eishockey spielen würdest, ne, welche Position würdest du spielen? Weil beim Fußball war es ja Torwart.
Ja, und ich war auch mal ganz, ganz früher Außenverteidiger. Das war meine Anfangszeiten im Fußball. Ich glaube, wenn ich müsste sie unterscheiden zwischen die Position, die mir, glaube ich, am meisten Spaß machen würde und die Position, die ich glaube, ich mit meinen Stärken am besten handeln würde. Generell könnte ich natürlich keine Position handeln, weil ich keine Stärken im Eishockey habe, aber vielleicht kann man ein bisschen abwandeln, manche Stärken. Ich glaube, ich würde mich eher in der Verteidigung sehen. Ich glaube, ich bin eher der physische Spieler. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Ich glaube nicht, dass ich jetzt der Scorer werde im Team. Darum würde ich mich, glaube ich, eher an der Defensive sehen, als nicht als Torhüter. Komplett irre. Jeder Torhüter ist irre. Darum glaube ich, Verteidiger. Und ich glaube, am meisten Spaß hätte ich aber, muss kurz sehen, ich wäre, ich glaube, wäre rechts außen. Ich hätte richtig Bock, so ein Urbass zu sein, der da die Schlagschüsse um die Ohren feuert. Ich glaube, ich hätte Bock auf einen ähnlichen Spielstil. Ich glaube, ich hätte auch, wenn ich spielen dürfte, die meisten Schüsse der Liga.
Würde sie alle nehmen.
Ich würde die alle nehmen. Ich glaube, es war richtig Bock. Ich habe nie einen Schlagschuss in meinem Leben abgegeben. Aber ich kann es mir vorstellen.
Es ist ultra schwer. Es ist so schwer, ein Schlagschuss, ja, ne? Das glaubt man nicht, ne? Aber bis du diesen
Doch, glaube ich schon.
Kriegst, also es ist Wahnsinn. Handgelenkschuss geht. Das geht wirklich gut, aber Schlagschuss brichst dir fast die Hände bei, wenn du das nicht wirklich lernst vorher. Das ist
die schlimmste
irre.
Position neben Toy, da wäre für mich so ein Christian Weise. Das ist, ja. Das ist für mich komplett, das ist vielleicht noch krasser als Teuter, weil sich da wirklich in den Slot zu stellen und warten, bis ein Schlagschuss auf dich zukommt, den du dann vielleicht mit Glück abfälschen kannst. Das ist wirklich krass, ist das.
Ja, das will ich auch nicht mal. Center, ganz furchtbar. Ich würde auch vorne außen, irgendwo außen. Das ist wie beim Fußball, muss ich auch außen spielen, weil ich mag das nicht, wenn wirklich von jeder Seite jemand mich angreifen kann.
Ja, das glaube ich.
So, und beim Fußball habe ich dann diese Außenlinie, wo ich weiß, okay, von da kann keiner kommen. So, ich habe alles eigentlich im Blick, von wo jemand kommen kann. Beim Eishockey ist es ja noch schlimmer, wenn du da nicht weißt, von wo die Leute kommen und auf einmal fliegt dir da irgendwie 100 Kilo Mensch ins Gesicht. Da, aber ich könnte wirklich gar nichts. Ne? Also ich könnte wirklich absolut kein Eishockeyspieler sein. Das wäre nicht mein Sport.
Nee. Aber ich ärgere mich ein bisschen, dass ich damals nicht irgendwie da reingewachsen bin oder so. Weil ich glaube, das macht schon richtig viel Bock, wenn man es kann.
Ja. Wenn es so elegant aussieht, ne? Wie bei den Jungs, dann voll. Auf jeden Fall.
Aber spannend. Ja, aber spannend. Nee, hast du mir noch nie gefragt.
Sehr gut. Ich hoffe, die nächste Frage auch nicht. Auch da, ne? Du spielst jetzt Eishockey, bist jetzt entweder Verteidiger oder Außenstürmer. Mhm. Welche Trikotnummer hättest du?
Boah. Ich wäre komplett emotionslos, glaube ich. Ohne Scheiß. Trikotnummern habe ich noch nie was drauf gegeben. Ich habe keine Glückszahl. Habe ich nicht. Ich war damals Torhüter. Also da habe ich jetzt auch wenig Auswahl gehabt, was Zahlen angeht. Weil natürlich, Malte, war ich immer die Nummer 1. Ganz klar.
Nicht die 12.
Von daher, ich glaube, ich hätte eher Zahlen, die ich nicht haben will. So, so einstellige Zahlen sind unsexy, finde ich. 5, 4, 3, das ist alles 2. Also so niedrige Zahlen sind immer blöde. Vielleicht so 11, 22, irgendwie so 33. Diese Zahlen sind cool. Vielleicht die, aber wirklich, kommt, also das ist eine Frage, die ich leider sehr langweilig nur beantworten kann, weil ich keinerlei Zahlen habe, die mir irgendwas bedeuten.
Ist überhaupt nicht schlimm. Also, hat mich nur mal interessiert, weil bei den Spielern ist es ja auch. Manche nehmen irgendwie ein Geburtsjahr von irgendwelchen Verwandten, manche nehmen die Glückszahl, manche nehmen die, die sie in der Jugend immer hatten. So, ich hatte in der Jugend beim Fußball auch immer die 9, deswegen wollte ich eigentlich auch immer gerne die 9 haben. In Stotel durfte ich die noch nie haben. So, seitdem musste ich umplanen. Aktuell habe ich die 11.
Oh, nicht schlecht. Aber 11 ist so eine alte Stürmerzahl, finde ich. So eine veraltete Zahl im Fußball.
Ja, so ein Klose einfach, ne?
Ja, genau. Ja,
die Klose-Nummer. Die Klose-Trikot-Nummer. Ja, und die 9 kann ich ja dann theoretisch, wenn ich jetzt bei Bremerhaven spiele, niemals nehmen. Das wäre ja Gotteslästerung, wenn ich nach Urbas die Nummer 9 nehme. Das wäre fatal. Ja. Deswegen, ja, 17 halt wegen des Geburtstags würde ich vielleicht dann nehmen. Aber die hat Biström gerade, geht auch nicht. Sprich, dann würde ich vielleicht, ja, vielleicht würde ich die 93 nehmen. Oder so. Irgendwas Hohes.
93, das ist immer sehr hoch. Ja,
ja, aber weiß nicht. Irgendwie meine Oma ist 93 geworden. Deswegen, das wäre dann so eine feste Nummer einfach, die man behalten könnte. Aber weiß auch nicht, so Schnapszahlen sind auch geil.
Ja, ne? Finde ich auch. Also 77. Bis zum gewissen Punkt. Ja, ab da müssen wir aufhören.
Ja.
Aber Generell alles, was davor kommt, finde ich auch gut.
Top. Sehr gut. Nummern also auch geklärt. Und dann, wenn du jetzt in den aktuellen Kader reinrutscht bei den Pinguins, irgendjemand fliegt halt raus, du rutscht rein, und du kriegst die freie Auswahl, neben wem du sitzen darfst.
Sitzen?
In der Kabine.
Neben wen ich spielen, das hätte ich auch spannend gefunden.
Nee, erstmal, wir fangen mit Sitzen an. Neben wem willst du denn sitzen? Jensen?
Also wäre ich angezündet wenigstens. Also da würde ich mit Ehrfurcht in dieses Spiel reingehen. Wen nehme ich denn? Irgendjemand, ich glaube, ich wäre ein sehr, sehr nervöser Mensch. Ich glaube, ich würde mich jedes Mal einscheißen vor jedem Spiel. Darum glaube ich, brauche ich jemanden, der für mich so eine Ruhe ausstrahlt. Ich glaube, da wäre Jensen wiederum ganz gut, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der ist einfach die Ruhe in Person, dieser Mann, vor Spielen. Es gibt einfach keine Emotionen in seinem Leben. Da lege ich mich einfach fest. Aber neben wem? Lass mich kurz überlegen noch. Es muss Namensvetter so. Und ich glaube, ich muss den Kremmer nehmen. Ich glaube, ich finde ihn so sympathisch. Ne? Ich habe es schon tausendmal gesagt. Den müssen wir in diesem Podcast reinzwingen. Und ich würde mich neben ihn zwingen.
Setz dich einfach bei der Podcast-Aufnahme dann auf seinen Schoß.
ja, so ein Statement setzen. Nee, ich glaube, so ein Kremmer würde ich nehmen. Im alten Kader hätte ich, glaube ich, Jeglitsch genommen.
Ja, immer gute Stimmung. Da weißt du, was du kriegst. Ich glaube, ich würde mich irgendwie zwischen Eminger und Biström sneaken, weil die beiden zusammen auch sehr lustig sind. Und dann würden die immer so vor mir, weißt du, so ihre Witze machen. Ich wäre mittendrin.
Aber dann kannst du auch nicht dich konzentrieren in der Kabine, so auf das Spiel fokussieren.
Ja, ich bin eh nicht so der, also in Kabinen, ich bin nicht so der, der jetzt da im Tunnel sitzt und vollkommen, ich bin eher der, der noch redet und lustige Sachen sagt, also so lockere Stimmung verbreitet, ehrlicherweise. Hilft mir mehr vorm Spiel.
Ja gut, aber, das ist so gut.
Ja, dann wäre das, glaube ich, alles gut abgedeckt. Aber top, dann kann ich jetzt den Vertrag unterschreiben.
Ich warte nur drauf.
Ja, Fuji. Ja, meld dich. Nico ist auch günstig.
Ja, das stimmt. Im Gegensatz zu anderen Spielern bei uns wahrscheinlich schon. hab nicht hohe Ansprüche, sag ich mal so. Ja. Ich glaube, dann können wir zum Abspann quasi kommen und nochmal ein paar Infos euch mit auf den Weg geben. Weil ihr habt ja gehört, wenn dieser Podcast rauskommt, fliege ich in den Urlaub. Und Malte und ich können uns fast, das ist quasi wie bei Sulzi und Malte, wir können uns quasi in der Luft abklatschen, weil nicht hundertprozentig, aber wir fliegen fast zeitgleich aneinander vorbei. Ich glaube, du fliegst 1-2 Tage, bevor ich zurückfahre, fliegst du schon wieder weg. Also wir werden uns eine ganze Zeit lang, 3 Wochen ungefähr, werden wir uns nicht mehr sehen. Ja. Von jetzt an. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal hatten, dass wir so lange Zeit keinen Podcast mehr so wirklich zu zweit aufgenommen haben. Ich glaube, hatten wir das überhaupt jemals gehabt, seitdem wir aufnehmen?
Ich weiß es auch nicht. Also nach diesen 3 Wochen, die Folge wird auf jeden Fall sehr lang. Da könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen.
Und emotional, wie immer.
Ja, wir werden weinen. Ja,
das stimmt. Es ist Sommerpause. Du hast gesagt, es ist das bekannte Sommerloch und wir sind jetzt bei einer Stunde 15 gleich. Gute Sommerloch haben wir, sage ich mal so. Aber darum wollte ich nur ankündigen. Können wir schon ankündigen, über was du nächste Woche sprichst, Malte?
Ja, können wir gerne machen. Also es gab ja vor einigen Wochen, vielleicht inzwischen sogar Monaten, aber eher Wochen, ne?
Wochen, ja.
Nochmal die Thematik, dass es eventuell einen Investor gibt, der Interesse daran hat, eine zweite Eisfläche irgendwie zu errichten, beziehungsweise ja, gab es auch die Idee, dass die Eisarena vielleicht zur Multifunktionsarena umfunktioniert werden kann, damit die Basketballer da auch spielen können. Solche Geschichten. Und dieses Thema ist einfach super groß und bietet sich an, in einer Folge einzeln besprochen zu werden. So. Und dafür hole ich mir Stimmen aus aller Bremerhavener Sport-Eishockey-Welt.
Und Griechenland.
Und werde da dann hoffentlich irgendwas Konstruktives draus basteln für euch, dass ihr da so ein bisschen up-to-date seid, wie da vielleicht auch die Lage gerade ist, was die verantwortlichen Menschen dazu auch sagen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und du lässt es dir mit Cocktails am Pool gut gehen.
Oh yes. Aber ich freue mich da auch sehr drauf. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören, die Folge. Ich hoffe, ihr habt da auch ein bisschen Spaß dran. Wird ein bisschen nicht so flapsig wie sonst immer, sondern ein bisschen journalistischer sogar richtig werden in diesem Podcast auf einmal. Ein bisschen aufgearbeitet, ohne jetzt zu viel zu versprechen. Aber die Last gebe ich einfach mal so an Malte weiter. Dann müssen wir danach mal schauen, ob wir die Folge, ob ich danach quasi die Folge alleine mache oder wir einmal ausfallen lassen müssen. Und wir arbeiten gerade ganz dicke da dran an einem Gast. Das wäre auch das erste Mal, dass wir einen Gast haben und einer von uns aber nicht mit dabei ist, weil du bist ja immer noch dann im Urlaub. Ich werde mich aber bemühen, dass ich einen Gast hier anschleppe in diesem Podcast. Wer das ist, verrate ich noch nicht. Werdet ihr aber zeitnah bekommen, die Info.
Vielleicht ist es der Papst.
Vielleicht ist es der Papst. So wie wir das heute schon auf unserer Instagram-Seite dargestellt haben. You never know. Letzte Hinweise, Malte.
Yes, geht auf nordsee-zeitung.de. Da gibt's natürlich alles rund um die Pinguins. Wenn's was Neues gibt, seid ihr da immer völlig zuerst informiert. Dann zur Weser-Elben-Sparkassenfiliale eures Vertrauens gehen oder auf vespa.de und die offizielle Kreditkarte der Fischdom-Pinguins sichern. Und dann noch der Thesenservice. Ne? Rein aufstellen sollt ihr. Wie würdet ihr es machen? Wer soll spielen? Wer ist raus? Pinguinspodcast@nordsee-zeitung.de oder uns bei Instagram schreiben.
Korrekt. Malte, es war mir ein Fest. Ich glaube, wir gehen jetzt duschen. Also nicht zusammen, aber wir haben es, glaube ich, nötig nach diesem Podcast.
Extrem, ja.
Ist so, du schwitzt ja eh immer schon beim Podcast. Das muss ja heute ausarten.
Nee, es geht sogar, weil ich war nach dem Joggen noch nicht duschen. Deswegen.
Schön.
Ich glaube, ich bin einfach fertig mit Schwitzen gerade. Es gibt keine Reserven mehr in meinem Körper.
Es ist leer.
Es ist alles raus. Von daher passt das soweit. Aber viel wichtiger, Nico, hab einen schönen Urlaub. Genieß die sonnige Zeit in Griechenland. Lass es dir gut gehen, lass dich nie ärgern. Denk nicht zu viel an den Podcast und Eishockey, sondern nur an die schönen Dinge im Leben, abseits von Arbeit. Und dann, ja, hören wir uns zwar erst in 3 Wochen wieder oder 4, aber
Gott.
Zwischendurch, ne, wir halten uns ja auf dem Laufenden, genau.
So ist es. Ich wünsche dir dann auch, will ich hier im Podcast auch nochmal sagen, verdammt schönen Urlaub. Ich habe ja New York schon mal von dich kurz abgecheckt. Lage ist gut dort. Kannst dich drauf freuen. Alles im Lot. Hab eine schöne Zeit dort. Genieß es. Nimm alles auf, was du nur aufnehmen kannst. Du wirst ganz kaputt wiederkommen. Das sage ich dir aber im besten Sinne in dieser Stadt, weil die ist sehr einnehmend. Aber es ist unglaublich schön dort. Für jeden, der jetzt in Urlaub fliegt, wünschen wir auch natürlich einen schönen Urlaub. Ansonsten bleibt doch bitte alle gesund, bleibt alle sportlich, trinkt viel Wasser, ganz, ganz wichtig. Vor allem jetzt bei den jetzigen Temperaturen. Vergisst mir das Wasser nicht. So, und dann hören wir uns in 4 Wochen wieder. Ich freue mich aber auf die Folge mit dir in der kommenden Woche. Bis dann, Malte.
Top. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.